Vor der Entdeckung des Chloroforms mussten 4 Soldaten ihren verwundeten Kameraden festhalten, während der Arzt ein verletztes Bein absägte. Am Morgen nach der Schlacht von Waterloo im Jahr 1815 lagen neben dem Feldlazarett Berge von abgesägten Gliedmaßen. Die Sanitätstruppe beschäftigte oft Schreiner und Metzger, weil diese am besten mit Messern und Sägen umgehen konnten. 2 Jahrhunderte nach Waterloo ist die Medizin nicht wiederzuerkennen. Mit Tabletten, Spritzen und komplizierten Operationen heilt sie Krankheiten und Verletzungen, die früher ein sicheres Todesurteil bedeutet hätten. Sie bewahrt uns außerdem vor zahllosen Gebrechen, die früher zum Alltag gehörten. Die durchschnittliche Lebenserwartung sprang von 25 bis 40 auf 67 Jahre weltweit und rund 80 Jahre in der entwickelten Welt. Bei der Kindersterblichkeit wurde der Tod am weitesten zurückgedrängt. Bis ins 20. Jahrhundert erreichte in landwirtschaftlichen Gesellschaften ein Viertel bis ein Drittel der Kinder nie das Erwachsenenalter. Die meisten erlagen Kinderkrankheiten wie Diphtherie, Masern und Pocken. Im England des 17. Jahrhunderts starben 15% aller Neugeborenen innerhalb des ersten Lebensjahrs. Insgesamt ein Drittel aller Kinder starb vor dem 15. Lebensjahr. Heute sterben nur 0,5% während des ersten Lebensjahrs und 0,7% vor dem 15. Lebensjahr. Um zu verstehen, was diese Zahlen bedeuten, wollen wir die Statistik beiseite lassen und uns ansehen, was dies im wirklichen Leben bedeutete. Ein gutes Beispiel ist die Geschichte von König Edward I. von England, 1237 bis 1307, und seiner Frau, Königin Eleanor, 1241 bis 1290. Das königliche Paar und seine Kinder lebten unter den besten Umständen und in der fürsorglichsten Umgebung, die das mittelalterliche Europa zu bieten hatte. Sie hatten Paläste, ausreichend zu essen, warme Kleidung, beheizte Räume, mehr oder weniger sauberes Trinkwasser, Heerscharen von Dienern und die besten Ärzte. Nach Auskunft der historischen Quellen brachte Königin Eleanor zwischen 1255 und 1284 insgesamt 16 Kinder zur Welt. Erstens, eine namenlose Tochter, geboren 1255, starb bei der Geburt. Zweitens, eine Tochter namens Catherine starb im Alter von 1 oder 3 Jahren. Drittens, eine Tochter namens Joan starb im Alter von 6 Monaten. Viertens, ein Sohn namens John starb im Alter von 5 Jahren. Fünftens, ein Sohn namens Henry starb im Alter von 6 Jahren. Sechstens, eine Tochter namens Eleanor starb im Alter von 29 Jahren. Siebtens, eine namenlose Tochter starb im Alter von 5 Monaten. Achtens, eine Tochter namens Joan starb im Alter von 35 Jahren. Neuntens, ein Sohn namens Alfonso starb im Alter von 10 Jahren. Zehntens, eine Tochter namens Margaret starb im Alter von 58 Jahren. Elftens, eine Tochter namens Berengaria starb im Alter von 2 Jahren. Zwölftens, eine namenlose Tochter starb kurz nach der Geburt. Dreizehntens, eine Tochter namens Mary starb im Alter von 53 Jahren. Vierzehntens, ein namenloser Sohn starb kurz nach der Geburt. Fünfzehntens, eine Tochter namens Elizabeth starb im Alter von 34 Jahren. Sechzehntens, ein Sohn namens Edward. Edward war der lange erhoffte männliche Thronfolger, der die gefährlichen Jahre der Kindheit überlebte und schließlich als Edward II. Den Thron bestieg. Im 16. Anlauf kam Eleanor endlich den Erwartungen des Hofs nach. Edward II. War es jedoch nicht vergönnt, selbst einen Erben zu zeugen. Er wurde im Alter von 43 Jahren von seiner Frau Isabella ermordet. Soweit wir das heute beurteilen können, waren Edward und Eleanor gesund und hatten keine gefährlichen Erbkrankheiten. Trotzdem starben 10 von 16 Kindern, also 62%, noch in der Kindheit. Nur 6 erreichten das 11. Lebensjahr und davon wurden nur 3 oder 18%, 40 oder älter. Ein einziger Sohn erreichte das Erwachsenenalter und hatte die Chance, die Dynastie fortzusetzen. Es ist gut möglich, dass Eleanor noch öfter schwanger wurde und Frühgeburten erlitt. Im Durchschnitt verloren Edward und Eleanor alle 3 Jahre ein Kind. Stellen Sie sich vor, was das für eine moderne Familie bedeuten würde. Wer kann sich heute vorstellen, 10 Kinder zu beerdigen? Egal, ob die Wissenschaft das Gilgamesch-Projekt je zu Ende bringen kann oder nicht, aus historischer Sicht ist es faszinierend zu sehen, dass der Tod bereits aus den heutigen Religionen und Ideologien verschwunden ist. Bis ins 18. Jahrhundert gab der Tod bzw. das Leben danach dem Leben erst einen Sinn. Mit Beginn des 18. Jahrhunderts fingen Religionen und Ideologien wie der Liberalismus, der Sozialismus und der Feminismus an, den Tod als technisches Problem zu behandeln und verloren jegliches Interesse an einem Leben danach. Was genau passiert mit einem Kommunisten, einem Kapitalisten oder einer Feministin nach dem Tod? In den Büchern von Karl Marx, Adam Smith oder Simone de Beauvoir sucht man jedenfalls vergeblich nach einer Antwort. Die einzige moderne Ideologie, die überhaupt noch vom Tod spricht, ist der Nationalismus. In besonders pathetischen und dramatischen Momenten verspricht er allen, die für ihr Vaterland sterben, das ewige Leben im Andenken der Nation. Doch dieses Versprechen ist derart vage, dass selbst Nationalisten kaum etwas damit anfangen können.